am Lesen sein. Der Buchtipp der Infoladen-Service-Buchhandlung für alle, die am Lesen sind. Wir sind Helga Lang,
Elsa Triebaumer
und Didi Maso.
Und wir präsentieren Ihnen hier im Radio B138 unseren Buchtipp des Monats. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Elsa Triebaumer und ich stelle Ihnen heute meinen Buchtipp des Monats vor. Das Buch hat mir meine Freundin mit den Worten „Das ist mein neues Lieblingsbuch“ mitgegeben. Und ich muss sagen, meine Erwartungen wurden völlig erfüllt. Es ist ein rasantes Buch, welches existenzielle Themen, Naturgewalt und Selbstbestimmung verhandelt. Das Buch heißt „Wild wuchern“ und wurde von Katharina Köller geschrieben. Als ich das Autorinnenporträt las, stellte ich erstaunt fest, dass Frau Köller und ich am selben Ort und im selben Jahr geboren sind. Katharina Köller hat Philosophie und Schauspiel studiert und ist seit 2011 freiberufliche Autorin, Schauspielerin und Theatermacherin. Sie lebt mit ihrer Familie in Wien und in Innsbruck. Nun lese ich Ihnen als Einstieg gerne den aufgedruckten Klappentext des Buches vor. Marie rennt panisch einen Berg hinauf, auf der Flucht vor einer Welt, in der vieles aus dem Lot geraten ist, sucht sie Schutz bei ihrer Cousine Johanna. Ausgerechnet bei Johanna, die seit Jahren wie eine Eremitin auf einer entlegenen Tiroler Alm lebt. Dort oben beginnt für die beiden Frauen ein ungewöhnliches Kräftemessen, ein Ringen um ihr Selbstverständnis, aber auch um einen gemeinsamen Weg. In ihrem so poetischen wie humorvollen Roman, Parabel und pulsierende Zivilisationskritik in einem, feiert Katharina Köller zwei eigensinnige Frauen und ihren Aufbruch in ein neues Leben. Zum Abschluss des Klappentexts ist auch noch ein kurzes Zitat des Buches eingedruckt, welches mir besonders gut gefallen hat. Es beginnt so: Ich war dort, wo man mich hingepflanzt hat, wie ein Ziergewächs in einem Topf. Jetzt bin ich hier und wuchere. Das ist jetzt das Ende des Klappentextes. Und die Doris Knecht, das ist eine berühmte und man kann sagen erfolgreiche österreichische Autorin und DJin, hat über den Roman geschrieben: Ein Roman wie eine Naturgewalt, stürmisch, fesselnd und dabei voller Zärtlichkeit. Dem möchte ich mich gerne anschließen. Und nun folgt die erste Textstelle aus dem Buch. Das Haus ist eine schwarze Silhouette gegen den Nachthimmel. Der Ziegenstall dahinter auch. Alles ist still. Keine Ziege meckert im Schlaf. Kein Glöckchen bimmelt. Kein Hauch bewegt die kleinen Pflänzchen im Gemüsegarten. Die Fenster sind dunkel. Keine Ahnung, was ich da vorhin für ein Licht gesehen habe. Hier brennt jedenfalls keines. Vielleicht war es der Mond, der sich im Fensterglas gespiegelt hat. Die Hütte liegt in einer kleinen Ebene auf einem Bergrücken. Dahinter und zu allen Seiten geht es steil weiter. Bäume gibt es hier nicht. Trotzdem ist es relativ windgeschützt. Ich rapple mich auf und stolpere über die gestampfte Erde am Brunnen vorbei auf das Haus zu. Alles ist still, geisterhaft fast. Eine Stufe zur überdachten Terrasse hoch, noch eine Stufe zur Tür. Keiner öffnet auf mein Klopfen. Also drücke ich die Klinke nieder. Die Tür kratzt auf dem Boden und quietscht in den Scharnieren. Ich schiebe sie auf. Drinnen ist es so dunkel wie im Wald. Das Mondlicht wirft ein Türviereck auf die Bodenbretter. Ich flüstere: Johanna, und mache einen Schritt hinein. Johanna, niemand da. Aber ich habe es inzwischen ja schon geübt, das Sehen bei ganz wenig Licht. Ein bisschen sind wir wie Katzen, deren Pupillen im Dunkeln größer werden. Ich blinzle, damit es schneller geht. Langsam erkenne ich einzelne Gegenstände. Den Ofen und die Eckbank, die schmale Treppe auf den Dachboden. Neben der Eingangstür ist etwas Großes, Schwarzes, vielleicht ein Kleiderständer. Ich mache einen Schritt Richtung Ofen und flüstere nochmal: Johanna. Dahinter ist das Bett. Es ist leer. Wo ist Johanna? Lebt sie am Ende gar nicht mehr hier? Ein wenig Licht scheint durch das kleine Fenster hinter dem Bett. Alle Fenster in dieser Hütte sind winzig. Das hat mich immer ganz nervös gemacht. Früher, als sie uns wochenlang hier heraufgeschickt haben, um uns loszuwerden. In dem wenigen Licht ist keine Johanna. Es gibt diesen Raum, daneben einen Waschraum mit einem Plumpsklo dahinter. Außerdem erinnere ich mich an einen Zeugraum draußen und an eine Speisekammer neben der Eingangstür. Der Dachboden ist ein Lager, in dem sich die Mäuse tummeln, ganz ohne Fenster. Da ist es so stockfinster, dass es schon wurscht ist, ob man die Augen geöffnet oder geschlossen hat. Dort oben haben wir auf Matratzen geschlafen, die Mäuse um uns herum. Für mich war das schlimm, vor allem, als die Oma nicht mehr da war. Wenn ich schon längst wieder zurück in Wien war, bin ich immer noch manchmal aus dem Schlaf geschreckt, aus Angst. Die Mäuse wären über mich drüber und auf mir drauf und würden Nester in meinen Haaren bauen. Jahre nachdem ich das letzte Mal hier war, habe ich diesen Traum noch geträumt. Die Johanna hat natürlich nie ein Problem damit gehabt. Wahrscheinlich hat es ihr sogar getaugt, die vielen kleinen Tritte auf den Bodenbrettern und über ihr und neben ihr und so viel Knacken und Zirpen und Grillen und Mäusezähnchen, die das Holz zernagen und Mäusefüßchen, die über Balken rennen. Später in der Schule hat sie dann Ratten gehabt, riesige Ratten, die in ihrem Pullover gewohnt haben. Wegen denen war ihre Mutter im »Wer ist die Ärmste?«-Spiel eine lange Zeit auch immer die Siegerin. Weil da waren sich alle einig. Ratten sind echt das Allerekligste von der Welt. Alles sieht aus wie früher. Nur der Kleiderständer neben der Tür ist neu. Dass Johanna so umsichtig war, einen Kleiderständer anzuschleppen, hätte ich ihr gar nicht zugetraut. War sie auch nicht, wie mir einen Moment später klar wird, als der Kleiderständer sich langsam in meine Richtung dreht und »Marie« sagt, mehr nicht. Und weil dieses »Marie« so unerwartet aus der Ecke klingt, erschrecke ich mich ganz heftig und schnapp nach Luft. Wieso kann die ohne zu atmen irgendwo rumstehen, als wäre sie ein Tier auf der Lauer und kein überraschter Mensch, der nach langem die Cousine wieder sieht? Hat sie mich bemerkt, als ich den Hang raufgekrochen bin? Hat sie sich hier positioniert, um mich abzufangen? Um mich lautlos im Dunkeln erschlagen zu können? Wenn es notwendig gewesen wäre. Hast du mich erkannt? Pruste ich die Luft wieder heraus, die ich geschnappt habe. Es hätte auch ein erleichtertes Lachen werden können, dieses Prusten, aber es hat sich dann doch nicht getraut. Johanna dreht kein Licht auf, deswegen weiß ich nicht, ob sie meine Frage einfach ignoriert oder vielleicht doch mit dem Kopf genickt hat. Wahrscheinlich hat sie nicht genickt. War eh nur rhetorisch gefragt, weil so Kommunikationsformen wie Nicken waren nie ihr Ding. Es dem Gegenüber leichter zu machen, auch nicht. Deswegen lässt sie mich im Dunkeln stehen. Sie bietet mir keinen Tee an, tut nicht so, als würde sie sich freuen und fragt nicht mal, was ich will. Mitten in der Nacht, da oben auf dem Berg. Schon interessant. Ich habe sie ewig nicht gesehen. Bin groß geworden, habe in Florenz studiert, Praktika gemacht, in New York, in Paris, in wo nicht. Hab unzählige Modenschauen besucht und ein paar Mal haben die Models meine Schuhe über den Laufsteg getragen. Hatte bei einer berühmten Designerin einen Vertrag, habe in London gewohnt, den Peter wiedergesehen. Bin nach Wien zurück, habe den Peter geheiratet, über ein Jahr lang Hochzeitsweltreise gemacht, meinen Job geschmissen, immer wieder versucht, einen neuen zu kriegen. Depressiv und in Behandlung gewesen. Alles das. Johanna war, wenn ihre Mutter die Wahrheit sagt, in all den Jahren hier oben, hat nichts studiert und mit keiner Menschenseele geredet. Das ist jetzt das Ende der ersten Leseprobe aus dem Buch Wildwuchern von Katharina Köller. Das war sozusagen das erste Zusammentreffen der beiden Cousinen Marie und Johanna, die sich, wie man im Text ja erkannt hat, schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben und die eigentlich unterschiedlicher kaum sein könnten. Johanna und Marie beginnen dann ein Leben auf der Almhütte in absoluter Einsamkeit und irgendwann fällt es dann doch auf, dass Marie abgehauen ist und sie wird gesucht. Und da lese ich jetzt noch eine ganz kurze Stelle, als die Marie gesucht wird. Was sie mir gesagt hat, war, es waren ein paar Männer da, die haben dich gesucht. Die paar Männer aber, die kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Das geht nicht. Da ist mir mein Kopfkino dann doch zu arg. Also bohre ich nach. Jetzt traue ich mich lästig sein, weil plötzlich alles anders ist. Nachdem ich geschlafen und gegessen habe und es warm und trocken um mich ist, erlebe ich sowas wie einen Höhenrausch. Ich glaube, in meinem Leben war ich überhaupt noch nie irgendwem absichtlich lästig. Jetzt schon. Jetzt habe ich das Gefühl, Johanna hat an Macht verloren. Sie kann mich nicht verscheuchen. Ich gehe nicht. Ich gehe einfach nicht. Stattdessen frage ich, was denn für Männer? Sie sagt nichts und dreht sich weg. Also ich nochmal. Hey, was für Männer? Sie schnaubt genervt, aber ich gebe nicht auf. Polizei, Bergrettung? Vielleicht. Was jetzt? Polizei oder Bergrettung? Sie sagt, sie weiß es nicht. Was haben Sie denn angehabt? Sie schaut mich an, als wäre das die blödeste Frage der Welt. Dann rückt sie mit der Antwort heraus, dass es wohl beides war. Polizei und Bergrettung. Sie haben hier einen Zwischenstopp gemacht und wollten dann noch woanders hin. Was hast du ihnen gesagt? Nichts. Was? Nichts. Nichts, dass du nicht hier bist. Dass ich hier war? Nein. Ich lache auf. Sie hat mich also gedeckt. Ich wollte, dass sie wieder gehen. Und damit will sie auch selbst wieder los. Ich kann ihr nur noch hinterher schreien. Haben Sie sehr böse ausgesehen? Sie zuckt die Schultern. Die waren aus dem Dorf. Die sind nicht böse. Und damit verschwindet sie hinterm Haus. Die Angst kribbelt mir ein bisschen in den Fingerspitzen, aber sie frisst sich nicht ins Innere. Immerhin nicht die Kripo, die Interpol oder die Vega, die sie mir da nachgeschickt haben, denke ich. Und ich fühle mich ein bisschen wie ein Glückspilz, weil es keine trainierte Spezialeinheit aus Wien war, sondern harmlose Tiroler Dorfpolizisten. Mit der Johanna allerdings habe ich kein Glück mehr. Die hat alles gesagt, was sie zu dem Thema zu sagen hatte. Also brüte ich alleine vor mich hin. Die Dorfpolizisten, überlege ich, hatten meine Vermisstenmeldung bestimmt schon tagelang am Tisch liegen und haben nach einer Möglichkeit gesucht, sich den Aufstieg zur Hütte zu ersparen. Den Hatscher tut sich halt auch keiner an für den möglicherweise ja auch unbegründeten Verdacht, dass sich dort oben eine vermisste Wienerin aufhalten könnte. Da braucht es schon so etwas wie eine Truppe fröhlicher Wanderer aus dem Burgenland, die trotz heftiger Regenwarnung ihren Weg zum Gipfel angetreten sind. Weil Regenwarnungen muss man im Burgenland nicht ernst nehmen. Da reden sie immer groß und passieren tut dann im Endeffekt eh nie was. Deshalb haben sie auch ganz schön geschaut, die Burgenländer, als es dann plötzlich aus dem Tiroler Sommerhimmel die Sturzbäche gegen das Bergpanorama geworfen hat. Und so schnell kannst du nicht schauen, hat sich der rote Wanderweg in einen tiefschwarzen Albtraum verwandelt. Und schon liegt der Erste im Gatsch und hat sich den Knöchel verstaucht. Aber wie alle unerfahrenen Wanderer sind auch unsere Burgenländer bestens ausgerüstet. Mit Steinschlagkapperl und integriertem Bergrettungsalarmknopf. Im Tal sind sie natürlich alles andere als erfreut, als sie den Notruf reinbekommen. An einem verregneten Nachmittag haben die auch Besseres zu tun, als ein paar Flachlandösterreicher vom Wanderweg zu glauben, weil sie die Schlechtwetterwarnung ignoriert haben. Zumindest sind keine Deutschen mit Schlapfen am Steilhang. Einem von der Rettung fällt gerade noch rechtzeitig ein, dass sein Kumpel von der Polizei ihn gebeten hat, sie sollen sie doch mitnehmen, wenn sie mal wieder darauf fliegen, weil sie mit der Eremitin auf der Andréalm noch was zu reden haben. Die Burgenländer müssen dann halt noch ein bisschen warten. Das ist jetzt das Ende meiner zweiten ausgewählten Lesestelle. Die habe ich unter anderem ausgewählt, weil ein sehr reduzierter, aber auch sehr typischer Dialog zwischen den beiden in dem Buch sich ereignet hat an dieser Stelle. Abschließend möchte ich noch sagen, das Buch ist sehr einfach zu lesen. Ich habe es an zwei Abenden in einem Sog gelesen, weil ich einfach nur wissen wollte, wie es weitergeht. Es behandelt auf eine leichte, aber dennoch sehr ernste und trotzdem hin und wieder auch sehr humorvolle Art und Weise die Selbstermächtigung zweier Frauen. Und es ist erfrischend. Die existenzielle Art birgt auch die Zivilisationskritik, von der wir auch schon im Klappentext gehört haben. Und nachdem es so abwechslungsreich und toll zu lesen ist, ist es einfach meine Buchempfehlung des Monats. Das Buch erscheint am 27. Februar 2025 im Penguin Verlag und es wird im regionalen, gut sortierten Buchhandel erhältlich sein. Um zu erfahren, wie es mit Marie und Johanna weitergeht, müssen Sie das Buch lesen und ich wünsche Ihnen dabei ereignisreiche Lesemomente. Danke fürs Zuhören. Mir bleibt, mich für heute zu verabschieden. Bleiben Sie am Lesen.
Elsa Triebauer und das Team vom Infoladen Kirchdorf verabschieden sich herzlich.
Elsa Triebauer und das Team vom Infoladen Kirchdorf verabschieden sich herzlich.
Am Lesen sein. Der Buchtipp der Infoladen Service Buchhandlung für alle, die am Lesen sind.
Wir sind
Helga Lang,
Elsa Triebauer
und Didi Maso.
Und wir präsentieren Ihnen hier im Radio B138 unseren Buchtipp des Monats.
Thank you.
Am Lesen sein. Der Buchtipp der Infoladen-Service-Buchhandlung für alle, die am Lesen sind.
Wir sind
Helga Lang,
Elsa Triebaumer
und Didi Maso.
Und wir präsentieren Ihnen hier im Radio B138 unseren Buchtipp des Monats.